Willkommen zur zweiten Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Sebastian Zeller. Korrekterweise müsste ich sagen Dr. Sebastian Zeller, aber das hört er nicht so gern. Sebastian wird sich am Anfang nochmal selbst vorstellen. Er ist Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln für Leistungsphysiologie, Triathlon und Trainingswissenschaft. Und genau deshalb habe ich mich mit ihm über den aktuellen Stand der Trainingswissenschaft unterhalten, über Trainingstipps, die Erklärung verschiedener Trainingsansätze, über Anpassungsprozesse im Körper und über Themen wie Periodisierung, Superkompensation und Trainingsplanung, die also jeden Athleten was angehen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch. Sebastian, magst du dich vielleicht selbst einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, ganz kurz. Also, mein Name ist Sebastian Zeller. Ich bin noch 32 Jahre alt. Bin Dozent an der Deutschen Sporthochschule für Triathlon, Trainingswissenschaft, Leistungsphysiologie und habe 2011 zusammen mit ein paar Freunden Pro Athletes, das ist eine Trainingsagentur, in Köln gegründet.
Vielleicht dann, weil du ja durch und durch Wissenschaftler bist, die Einstiegsfrage für dich, sag ich mal, als in Position eines Trainers. Jemand kommt zu dir und der Klassiker will schneller werden. Was rätst du der Person zuerst?
Oh, das ist aber jetzt eine gute Frage. Also zuallererst, also wenn wir zum Beispiel eine Anfrage bekommen, über per Mail oder per Telefon, dann versuchen wir immer, wenn das irgendwie räumlich, logistisch möglich ist, immer erstmal ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Weil ich glaube, das ist einfach nach wie vor wichtig. Ne? Also man betreut Menschen, nicht nur irgendwie ein Objekt, das man durch Zahlen bestimmen kann, irgendwie durch TSS oder Watt oder Pace. Und das heißt, man muss den Menschen kennenlernen. Das machen wir. Oder über Skype und so weiter. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten heute dann doch. Und dann schaut man sich eben an, was sind die Ziele der Person, die das Ganze dann eben ja, angehen möchte. Das kann ja von bis sein. Also wir haben Leute, die sind Profi-Triathleten, wir haben Leute, die sind Anfänger, die möchten vielleicht mal ihren ersten Triathlon machen, aber möchten das sehr gewissenhaft machen. Genau, ich glaube, manchmal braucht man dafür gar keinen Trainer, aber es ist ja halt nun mal so und ich finde das ja auch toll, dass Leute sagen, ja, ich möchte keine Fehler machen, ich möchte mich nicht verletzen oder wie auch immer. Und dann haben wir aber hauptsächlich natürlich Leute, die ambitioniert Triathlon machen wollen und einfach sich verbessern wollen. Und dann schauen wir abhängig von gewissen Begleitumständen, also zuallererst einmal Familie, dann Job, Möglichkeiten im Training, also wann hat zum Beispiel das Schwimmbad offen, wann kann man da sich mit den Rentnern schlagen und so weiter. Und genau, dann versuchen wir dort erstmal einen Plan zu erarbeiten und mir geht es oder uns geht es als Team immer um eine langfristige letzten Endes Entwicklung, weil natürlich kann man in kurzer Zeit sehr viel erreichen. Das ist nicht bei jedem möglich, aber im Grunde ist das erstmal möglich durch natürlich eine Intensitätssteigerung oder Umfangsteigerung oder sozusagen Erschließen von Free Speed, nennt man das ja, also irgendwie Aerodynamiktest und neues Material. Aber im Grunde geht es ja darum, dass man langfristig Sport macht und das versuchen wir als allererstes mal.
Und wo liegen genau die Unterschiede, wenn man sagt, also im Vergleich, man plant oder trainiert kurzfristig und langfristig, wie muss man sich das vorstellen?
Also ich meine, wenn man kurzfristig trainiert, dann versucht man ja in kurzer Zeit alles an Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen, was man so zur Verfügung hat. Das heißt aber auch, dass man zum Beispiel neue Dinge ausprobiert und die natürlich sehr geballt ausprobiert und dass da können Fehler passieren. Also da kann ja ein Überlastungsschaden und so weiter passieren. Deswegen halten wir davon gar nichts. Das ist so dieses berühmte von Null auf Marathon in 12 Wochen. Mhm. Das kann funktionieren, ist halt nur die Frage, was danach passiert. Und solche Anfragen, die lehnen wir auch ab. Also es ist nicht so, dass wir jeden Athleten auch annehmen, sondern wie gesagt, wir versuchen eine langfristige, vernünftige Lösung mit den Leuten zu finden. Und dann wäre ja ein nächster Schritt zu gucken, okay, was kann denn eine Athletin oder ein Athlet, also eine Leistungsdiagnostik mal durchführen, mal ein Physio drüber schauen, welche Vorverletzungen oder Vorbelastungen liegen schon eigentlich vor. Das sind eigentlich so mit die ersten Schritte. Aber die Hauptsache ist nach wie vor den Menschen kennenlernen und ein gutes Gespräch führen hoffentlich und dann eine gemeinsame, und das ist viel wichtiger, man versucht ja nicht eine Perspektive jemanden aufzudrängen, sondern eine gemeinsame Perspektive für das Trainingsjahr, für den Trainingsabschnitt oder eben für die langfristigen Entwicklung zu finden.
Du hast gerade schon gesagt, sowohl Age Group als auch Profis, natürlich gibt es da Unterschiede, aber welche Grundsätze sind denn gleich?
Natürlich die Zeit, Im Grunde gibt es kaum was Einfacheres, als einen Vollprofi zu trainieren. Das hört sich vielleicht komisch an, aber im Grunde kann man da ja als Trainer aus dem Vollen schöpfen. Da hat man ja vermutlich jemanden mit sehr viel Talent, ansonsten ist man ja selten Profi. Auf der anderen Seite hat man natürlich sehr viel Zeit, die man mit Training füllen kann, plus man hat optimale Regenerationszeiten, was man natürlich bei einem Age-Grouper selten hat. Also ich sag mal so, ein durchschnittlicher Age-Grouper trainiert ja, es ist natürlich jetzt immer schwierig in absoluten Zahlen zu sagen, aber so zwischen 8 und 15 Stunden und vielleicht ein Trainingslager dann mal mehr. Und aus diesen 8 bis 15 Stunden mit all den Umständen, die da durchaus eine Rolle spielen können, einen optimalen Trainingsplan zu generieren, ist weitaus schwieriger. Also ich nehme nur mal als Beispiel, jemand hat irgendwie dienstags vom Verein ein intensives Intervalltraining auf der Bahn. Das ist ja nicht selten der Fall, aber am Mittwoch ist der einzige Tag, wo man vielleicht mal Rad fahren kann. Oder was weiß ich, oder ist auch nochmal ein intensives Schwimmtraining. Und so weiter und so fort. Oder Dienstreisen, das sind ja alles Herausforderungen, für die man eine Lösung finden muss. Und all das braucht man beim Profi nicht machen.
Und abgesehen von der Zeit, vielleicht die Trainingsinhalte, wie deckt sich das?
Also im Grunde denke ich ja, und da ist die Wissenschaft sich ja eigentlich auch relativ einig, dass man die Physiologie im Grunde in logische Systeme übersetzen kann. Und somit gibt es eigentlich keinen Grund, warum ein Age-Grouper anders auf einen physiologischen Reiz wirken sollte als ein Profi. Insofern sehe ich da eigentlich keine großen Unterschiede. Man muss natürlich Regenerationszeiten, im Hinterkopf behalten. Aber nochmal, ein HIIT-Training, also ein hochintensives Training, das funktioniert von der Logik her beim Profi genauso wie beim Age-Grouper. Genauso wie eine Fettverbrennungseinheit bei einem Profi genauso gut funktionieren kann wie bei einem Age-Grouper.
Du hast die beiden Begriffe jetzt schon in den Raum geworfen. Natürlich beide einen entscheidenden Beitrag dazu leisten und das Training ausmachen. Willst du da vielleicht einmal noch genauer was zu sagen, dass alle auch irgendwie wissen, was damit gemacht ist?
Ja, okay. Also so in der Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren eigentlich so ein bipolares Trainingssystem irgendwie herauskristallisiert. Bipolar heißt, wir haben zwei Pole, die sich gegenüberstehen, relativ weit voneinander sozusagen entfernt. Das ist einmal der hochintensive Bereich und einmal der, der lockere Bereich, also im Sinne der Fettoxidation und gerade bis zum Bereich der maximalen Fettoxidation. Also das klassische in Deutschland, das Grundlagenausdauertraining 1, ne? Das würde man da so vielleicht ansiedeln, je nach Definition. Da muss man aber auch nochmal aufpassen. Ist natürlich jetzt schwierig, das mal eben so einen Podcast zusammenzufassen, aber da gibt es ja unterschiedliche Autoren, die da auch nochmal was Unterschiedliches drunter verstehen. Aber das lockere Training und gerade da auch nochmal die Intensitätsverteilung. Also da sagt man eigentlich mittlerweile, dass man 90% locker trainieren sollte und 10% intensiv bis 80 locker und 20 intensiv. Und dann kommt häufig zum Beispiel die Frage, um vielleicht eben nochmal an die andere Frage anzudocken, die du gestellt hast, wenn ich jetzt weniger trainiere, wäre es total sinnvoll, mehr intensiv zu trainieren. Ja, das ist keine Abkürzung, weil das anaerobe System dann ja mehr trainiert wird und das wollen wir im Grunde eigentlich gar nicht so sehr in einem Sport, in einer Sportart wie dem Triathlon.
Manchmal wird ja auch gesagt, Athlet XY, ob jetzt Profi oder Age-Grouper, eigentlich völlig egal, spricht besser auf Intensitäten an. Demnach ja. Wäre das ja eigentlich auch weit hergeholt.
Das ist, ist das weit hergeholt. Es gibt durchaus Athleten, bei denen unterschiedliche Trainingsinhalte besser funktionieren als bei anderen. Das ist in der Wissenschaft wird das ja immer unter Responder und Non-Responder quasi zusammengefasst. Der Punkt ist aber, dass wir da eigentlich in der Sportwissenschaft mittlerweile hinkommen sollten und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg zu erkennen, warum denn jemand drauf reagiert oder wie wir jemanden trainieren sollten. Und darauf beruht dann eben eine gute Leistungsdiagnostik. Also wenn man eben nur einen klassischen Stufentest macht und dann irgendwelche Schwellen davon ableitet, ist das ein bisschen schwieriger. Und da sind wir eigentlich in der Wissenschaft schon viel, viel weiter und können dann erkennen, was bei dem jeweiligen Athleten oder bei der jeweiligen Athletin besser funktionieren kann. Das steckt eigentlich dahinter, warum jemand gut, was hast du gesagt, reagiert oder anspricht oder eben nicht.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das klassische Schwellentraining sollte eigentlich für weite Phasen gemieden werden. ja, es ist wahrscheinlich für viele erstmal was Neues, weil es ja lange so verbreitet war, dass es relativ häufig eingesetzt wurde. Woran liegt das denn wissenschaftlich oder physiologisch, dass man das eigentlich nur ja, richtig dosiert zum Einsatz bringen sollte?
Ja, also man hat halt erkannt, dass die Signalwege oder die Anpassungsprozesse beim HIIT-Training und beim LIIT-Training optimal sich auf physiologische Kerngrößen, also zum Beispiel wie eine maximale Sauerstoffaufnahme, positiv auswirken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch nochmal erkennt, dass man eben physiologisch begründet trainiert. Also wir haben eine Größe, die wir messen können, und dann sollten wir diese auch verbessern können. Wenn, also das ist bei einer maximalen Sauerstoffaufnahme im Grunde fast immer das Ziel, weil der Age-Grouper und auch der Profi, der meistens noch Bedarf hat. Der Age-Grouper mehr als der Profi. So, also zum einen halt diesen physiologischen Parameter zu sehen und diesen dann zu trainieren. Und das Schwellentraining, das wirkt sich eben nicht so stark, das hat man eindeutig festgestellt, auf eben diesen physiologischen Parameter aus. Wo es aber Sinn machen kann, das hast du jetzt auch schon in deiner Frage ja angedeutet, man kann in unterschiedlichen Phasen, zum Beispiel in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung oder in der Ironman-Vorbereitung, da sprechen wir von 8 bis 5 Wochen davor, je nachdem, das kann auch manchmal nur 4 Wochen sein, das hängt wieder davon ab, je nachdem, welchen Athlet man eben vor sich hat, ne? Also wie die Diagnostiken da auch aussehen, kann man darüber aber die Bewegungsökonomie bzw. den Kohlenhydratstoffwechsel entsprechend trainieren, sodass dieser reduziert wird, der Verbrauch, der Fettstoffwechsel optimiert wird und somit der Kohlenhydratverbrauch beim Wettkampf optimalerweise gering ist und somit dann eben eine höhere Geschwindigkeit oder höhere Leistung über längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann.
Du hast gerade schon gesagt, Fettstoffwechseltraining für viele kann ich unbedingt gleichzusetzen, aber in Verbindung bringen mit nüchtern Training. Ja. Deine Meinung dazu?
Wird dann ja häufig so mit effizienten Trainingsmethoden und so weiter verglichen und das muss der Age-Grouper ja auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, weil auch da muss man natürlich immer abwägen. Man hat sicherlich, darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen, positive Anpassungsprozesse oder die können sich darstellen, aber die Frage ist immer, wie hoch ist das Risiko? Also ich weiß nicht, ob ich dann um 5 Uhr im Winter aufstehen sollte und unbedingt einen Frühlauf machen sollte, nur weil mich das vielleicht besser macht. Weil die Infektanfälligkeit dann ja in der Zeit auch enorm viel höher ist und wir wissen, dass wir dann, wenn wir nüchtern trainiert haben, dieser sogenannte Open-Window-Effekt, ne? Also da, wo das Immunsystem eben anfälliger ist, durchaus etwas drastischer sich darstellt, als wenn man das einfach vernünftig mit Kohlenhydraten nachbereitet oder eben vorbereitet, wie auch immer. Was man sich natürlich darüber verspricht, ist, dass man so ein Overnight-Fasting hat. Also man hatte vermutlich in der Nacht, wenn man nicht heimlich zum Kühlschrank gegangen ist, keine Nahrung aufgenommen. Und somit ist der Stoffwechsel auch vor allen Dingen im Sinne des Insulins, das ist ja vielen wahrscheinlich auch ein Begriff, also wenn man Kohlenhydrate erst einmal völlig egal in welcher Form zu sich nimmt, dann steigt der Insulinspiegel und dieser sorgt natürlich dann dazu oder dafür, dass die Fettoxidation oder der Fettstoffwechsel erstmal reduziert wird. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wenn man nüchtern trainiert, hat man diesen Einfluss nicht. Und wie gesagt, aber man sollte eben da auch darauf achten, dass man dann eben nicht dieses erhöhte Risiko eingeht. Oder man muss immer abwägen, ne? Also geht man dann nachher in eine größere Menschenmasse oder so auf die Arbeit, wo eh alle mit einer Rotznase rumlaufen, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Das kann man aber am Wochenende vielleicht mal machen. Dann ist es auch nicht 5 Uhr, sondern vielleicht mal 7 oder 8 Uhr. Man holt die Brötchen und kommt zur Familie und alles ist gut. Ne? Und dann kann man auch vernünftig frühstücken. Und das versuchen wir auch mit den Athleten zu entwickeln, weil ich meine, es ist nie sinnvoll, morgens um 5 Uhr irgendwie Sport zu machen und dann nach 10 schon zu arbeiten. Also wer mir das erzählt, der soll das auch selber mal machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Plus, es gibt dann auch noch so Studien, die haben gezeigt, wenn man zum Beispiel abends seine Kohlenhydratspeicher durch ein intensives Training leert, oder leert ist auch mal relativ, aber zumindest reduziert und danach eben keine Kohlenhydrate zuführt, ist morgens die Fettoxidation auch noch besser. Aber auch da gilt das, was ich eben gesagt habe, bitte immer abwägen, wie hoch ist der Benefit durch sowas und wie hoch ist das Risiko. Und wann passt das eben am besten in den Trainingsplan? Und ich glaube, das ist eigentlich die Leistung eines Coaches oder eines Trainers, das eben mit dem Athleten gemeinsam zu entwickeln.
Ziel des Ganzen wäre dann ja, wie gesagt, Verbesserung des Fettstoffwechsels. Du hast auch schon gesagt, HIIT-Training, maximale Sauerstoffaufnahme. Was würdest du sagen, die drei limitierenden Leistungsfaktoren im Triathlon, welche sind das dann?
Ja, also vielleicht nochmal kurz zum Fettstoffwechsel. Im Grunde, wenn wir sagen, man verbessert den Fettstoffwechsel, dann reduziert man vor allen Dingen auch den Kohlenhydratstoffwechsel. Ich glaube, diese Wechselwirkung muss man immer betrachten. Die drei Größen hast du jetzt gefragt, ne?
Ja, limitierende Faktoren habe ich es genannt, aber du weißt wahrscheinlich, was damit gemeint ist.
Limitierende Faktoren sind auf jeden Fall die maximale Sauerstoffaufnahme. Also die muss unglaublich hoch sein. Also wir haben in der Weltspitze Sauerstoffaufnahmen von 85, nicht 35, das wäre schade. Oder dann wäre es leicht Weltspitze zu sein. Nein, 85 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Wenn wir so Richtung Tour de France gehen oder so, sehen wir auch teilweise noch höhere Zahlen von Chris Froome und so weiter. Das sind aber absolute Ausnahmen. Ich habe schon Messungen auch in der Sporthochschule oder auch schon bei uns bei Pro-Athletes mit über 80 Milliliter pro Minute pro Kilogramm gesehen. Und für die Werte lege ich auch erstmal die Hand ins Feuer, weil die Werte kalibriert sind, die Geräte kalibriert sind. Dann haben wir die Laktatbildungsrate. Das ist ja dieser Parameter, den ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Der steht dafür, wie viel Kohlenhydrate man verstoffwechselt, weil aus Kohlenhydraten wird dann ja Laktat und deswegen messen wir das Laktat dann entsprechend. Und das müssen wir eben beim Ironman so gering wie möglich halten. Und viele denken dann ja, bei der Sprintdistanz, wo ich viele Antritte vielleicht habe, auch Richtung World Series, also Weltcup-Geschehen, dann könnte das ja ein bisschen höher sein. Auch da gibt es eigentlich Tendenzen, die zeigen, das muss nicht sein. Ne? Also auch da geht es darum, über einen längeren Zeitraum von ja, ungefähr einer Stunde, das ist ja eine lange Belastung im Sinne der Ausdauer, so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu verstoffwechseln. Ansonsten hat man ja auch schon so häufiger bei den Brownlee-Brüdern zum Beispiel gesehen, wie das am Ende aussehen kann, dass man dann 200 Meter vor der Ziellinie gar nicht mehr irgendwie, ja fast gar nicht mehr ins Ziel kommt. Und damit meine ich nicht das Hitzerennen von der vorletzten Saison, sondern das London-Rennen von 2009. Ja, ja, wie auch immer, ich weiß es nicht mehr. Also die Fälle gibt es ja. Und der letzte Parameter ist auf jeden Fall die Bewegungsökonomie. Die ist auf jeden Fall sehr bekannt durchs Laufen, also nennt man ja auch Laufökonomie. Das ist letztlich der Sauerstoffverbrauch bzw. der Energieverbrauch bei einer gewissen Geschwindigkeit. Und da kann man sich ja vorstellen, umso weniger Sauerstoff man bei einer gewissen Geschwindigkeit verbraucht, desto besser kann ich, oder umso länger kann ich diese Geschwindigkeit aufrechterhalten, beziehungsweise heißt es andersherum, ich kann schneller laufen bei beim gleichen Energieverbrauch oder bei der gleichen Sauerstoffaufnahme.
Bevor ich jetzt zur wichtigen Frage komme, was man in den jeweiligen oder zu den jeweiligen Punkten oder Beispieleinheiten etc. Vielleicht noch einmal zur Einordnung VO2 Max. Du hast gesagt Weltspitze 85 oder teilweise höher. Wie muss man sich das vorstellen als jemand, der vielleicht noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht hat? Was sind so die Bereiche, in denen sich so Amateursportler oder Age-Grouper bewegen? Oder gibt es da Grenzen, die man einteilen kann?
Also ich würde sagen, dass... Also sagen wir mal so, im ambitionierten Age-Group-Bereich bewegen wir uns so zwischen 55 und 65. Also wir haben da teilweise, habe ich großen Respekt für Leute, die 10 bis 15 Stunden die Woche trainieren, plus einen 40-Stunden-Job haben, teilweise noch mehr arbeiten. Die haben teilweise 65er Sauerstoffaufnahmen. Das ist schon enorm. Ne? Also das zeigt schon, dass die unglaublich viel trainieren, sich auch gut regenerieren können. Das ist ja auch so eine Sache. Und dann sagen wir mal, so einen Bereich von 12 Stunden bis 14 Stunden, dann haben wir vielleicht Sauerstoffaufnahmen von 45 bis 55. Vielleicht mal nur so, die Durchschnittssauerstoffaufnahme der deutschen Bevölkerung liegt so zwischen 30 und 35. Mhm. Ne, das zeigt einfach mal so ein bisschen, jeder, der Triathlon macht und einen Ironman finisht, ist erstmal viel, viel leistungsfähiger, auch aus dieser Sicht des Parameters, als der Durchschnittsbürger. Ne? Das ist eigentlich teilweise erschreckend. Ich weiß gar nicht, wie man dann mit die Treppe hochkommt.
Das ist VO2 Max wahrscheinlich ein Begriff, den viele schon mal gehört haben. Laktatbildungsrate wahrscheinlich weniger.
Ja.
Willst du vielleicht noch einmal sagen, wie sich das Ganze zusammensetzt?
Ja, das ist wird ja immer so ein bisschen als Raketenwissenschaft verkauft. Das ist im Grunde sehr einfach. Die Laktatbildungsrate ist nichts anderes, als dass man das Max, also man macht so einen Sprinttest, zum Beispiel auf dem Fahrrad kann man das sehr gut machen. Der dauert so 15 Sekunden, danach nimmt man 10 Minuten Laktat ab und die maximale Nachbelastungslaktatkonzentration, davon zieht man die Ruhelaktatkonzentration ab. Dann sagen wir mal, man hat irgendwie maximal 7 Millimol gebildet, dann reduziert man das um 1 Millimol zum Beispiel in der Ruhe, dann sind wir bei 6 Millimol. Und dann haben wir eine Belastungszeit, habe ich eben gesagt, von 15 Sekunden. Und dann haben wir so eine Zeit, in der kein zusätzliches Laktat gebildet wird, weil dort die energiereichen Phosphate in der Muskulatur genutzt werden. Die können aber nur ganz kurz, das ist für den Sprint, ne? Also Usain Bolt, der ist zwar schon zurückgetreten, aber für den war das sehr wichtig. Die können wir meistens in so einem Test so ungefähr 3 Sekunden zum Beispiel aufrechterhalten. Dann haben wir 15 minus 3, das sind 12. Und das ist insgesamt als Bruch zu betrachten. Dann haben wir im Zähler 6 und im Nenner 12. Ich hoffe, das kann man jetzt noch irgendwie nachvollziehen. Dann haben wir auf jeden Fall eine Laktatbildungsrate in diesen Beispielen von 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde.
So. Was würde 0,5 bedeuten?
Genau, ist da so die Range? Das wollte ich jetzt sagen. Im Grunde, also für uns Triathleten, umso länger die Distanz, desto niedriger sollte die Laktatbildungsrate sein. Und da sollten wir uns auf der langen Distanz zwischen 0,2 und 0,3 optimalerweise aufhalten. Jetzt gibt es auch Sportler, die eine leicht höhere 0,4 haben. Da sind wir auch immer noch in einer Range, die vertretbar ist. Das ist ja auch immer die Frage, wie viel kann ich trainieren und wie gesagt, das ist auch wieder der nächste Punkt, ne? Wie spreche ich auf ein gewisses Training an? Da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Wenn wir Richtung Tour de France Sprinter zum Beispiel gucken, wobei das sind ja letzten Endes auch die Einäugigen unter den Blinden, also man fährt 3 Wochen durch Frankreich, ja? Man fährt pro Etappe, was weiß ich, 180 bis 220 Kilometer, das sind die Ausdauersportler. Ein André Greipel oder ein Marcel Kittel, die haben eben die Fähigkeit, am Ende noch sehr gut zu sprinten. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie einen Robert Förstermann auf der Bahn, ne, diesen Bodybuilder quasi auf dem Fahrrad, ist ja ein Kraftsportler im Grunde, die haben keine Chance gegen den. Mhm. Also da muss man auch nochmal zwischen Sprinter und zum Beispiel Tour de France Sprinter unterscheiden. Und für uns Triathleten, also 0,5, das ist noch moderat, aber es sollte eher niedriger sein, um das vielleicht erstmal abschließend im Triathlon zu beantworten.
Nun hast du schon gesagt, für die VO2 Max HIIT-Training.
Also ja, das Bipolare.
Also, genau. Ja. Welche Möglichkeiten hat man da? Um das nochmal zu unterteilen, also HIIT-Training ist ja nicht gleich HIIT-Training,
so, ja. Beispiele. Also im HIIT-Training unterscheidet man, also HIIT-Training wird eigentlich so in der Belastung zwischen 90 und 100% der VO2 Max gesehen. Umso höher dieser Prozentsatz ist, desto kürzer sind die Intervalle, also bis zu einer Minute, spricht man von diesem Intermittent Exercise. Das heißt, man hat immer so zum Beispiel 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause oder 40, 20 oder eben 1-1. Also bis zu einer Minute kann man das so stattfinden lassen. Und dann gibt es so die längeren Intervalle, die kennen wir aus der deutschen Trainingssprache eher so als EB, also Entwicklungsbereich. Und da liegen wir so zwischen 3 und 8 Minuten optimalerweise. Viele fragen mich immer, ja, warum, was passiert denn zwischen 1 und 3 Minuten? Ist das nicht so sinnvoll? Studien haben eigentlich gezeigt, das ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Man kann das auch ruhig mal ausprobieren. Es gibt bestimmt auch Athleten, die darauf gut wieder adaptieren. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, und das zeigt eben auch die Wissenschaft, dass zwischen 3 und 8 Minuten eigentlich ein sehr spannender Bereich ist. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass 4 mal 8 Minuten höchst effizient ist und effektiv eben auch. Dass da viele, viele Athleten sehr gut drauf ansprechen. Im Grunde andersrum formuliert, darauf gibt es keine Non-Responder.
Mhm. Ja. Ist es denn so, wenn man aus der Saisonpause kommt und den Aufbau klassisch entwickeln will, viele machen das ja so, ist das empfehlenswert? Also man sagt dann, du hast gerade schon die verschiedenen Zeiten genannt, man fängt mit 30 Sekunden an, baut das auf, bis man dann irgendwie bei 8 Minuten angekommen ist, oder was würdest du da empfehlen?
Ja, also das ist ja immer die Frage, ne? Also das macht ja erstmal so logisch betrachtet Sinn. Also so ein Aufbau sieht ja immer clever aus. Das ist so wie erstmal Grundlage trainieren, das Haus so aufbauen, ne, mit Fundamenten anfangen. Die Frage aber nochmal ist ja immer, was macht aus physiologischer Sicht Sinn? Und das kann man eben nur anhand von gewissen Daten eben auch beantworten. Also ich finde zum Beispiel 30-30 und 40-20 ist eine sinnvolle Trainingseinheit. Man muss halt wissen, was man damit anfängt, also wie sie im Körper auch wirkt und welche Anpassung. Also sie ist zum Beispiel nicht nur auf die VO2 Max-Entwicklung entsprechend, sondern sie triggert auch noch viele andere Dinge. Und diese 4x8 Minuten, die wirkt halt wieder anders, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also das ist ja ein ganz anderes Training. Also wenn man 3x40-20 macht, hat man zwar auch ungefähr einen Belastungszeitraum von 30 Minuten.
3x10x40-20.
Ja, genau. Also, und im Gegensatz zu 4x8 Minuten. Und das muss man halt differenzieren und sich genau überlegen, was man mit dem Athleten oder mit der Athletin gerade erreichen will. Und auch wie sehr man die Sportler belasten möchte. Also 4x8 Minuten, das ist schon belastet schon mehr. Grundsätzlich so, also man müdet deutlich stärker. Aber es hat eben auch einen größeren Effekt. Also für mich gibt es da nicht so den Klassiker, also es gibt für mich nicht die Folge, also ja, fang damit an und dann damit hörst du auf.
Das heißt, im Zweifelsfall ausprobieren?
Ja, Try and Error, ja, das ist vielleicht so, ja. Muss man mal, kann man machen. Ansonsten halt überlegen mit dem Trainer, warum macht man etwas und was, also, ne, also sich auch Gedanken darüber machen, was könnte jetzt hier die Anpassung sein. Vielleicht auch mal andersrum denken, was, man kann ja beides mal machen und dann überlegt man sich mal, was von den beiden Dingen denn sich wie angefühlt hat. Also ich bin zum Beispiel jemand, diese 30-30er, ich hatte damit nie ein Problem. Ich kann aber auch begründen, woran das liegt. Ich bin eher von der Laktatbildungsrate eher etwas höher ausgelegt. So aus der Natur einfach heraus, also vom Genpool her. Mhm. Diese 4x8 Minuten, das ist für mich eine Einheit, die zerrt. Also das muss ich mir schon gut überlegen, wann ich das dann überhaupt mal mache. Andersrum, wir haben Athleten mit einer niedrigen Laktatbildungsrate zum Beispiel, die haben damit gar kein Problem. Und das ist das, was ich eben meinte, ne? Also aus physiologischer Sicht sich Dinge anschauen und dann zu begründen, warum man etwas macht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da sollten wir auch einfach insgesamt in Deutschland einfach noch viel, viel mehr dahin kommen, dass wir nicht nur etwas machen, weil das mal irgendwo steht oder weil es jemand gesagt hat, sondern sich überlegen, anhand von Daten, warum man etwas macht.
Das heißt quasi auch für die Leute, die eventuell keinen Trainer haben, rausfinden, wo ist die Schwäche und wie gehe ich es an.
Ja.
Und dann also, quasi einen Plan entwickeln.
Also genau, also wenn man zum Beispiel merkt, okay, also ich bin ein guter Sprinter, das weiß man ja.
Ja.
Also ob das beim Laufen ist oder beim Radfahren, also entweder gewinne ich den Dorfschildsprint immer oder eben nicht. Ja, das, ne, sagt man ja, ich bin der typische Diesel.
Ja.
Das charakterisiert ja schon so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Also wenn man eher der Sprinter ist, dann tun ein 4x8 Minuten, glaube ich, ziemlich, ziemlich weh. 30-30 kann man eigentlich gut kompensieren, weil der Körper damit gut umgehen kann, weil er ja auch immer wieder eine kurze Pause bekommt. Und wie gesagt, wenn man eher der Diesel ist, ist 4x8 vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann sollte man sich gut überlegen, das heißt aber jetzt nicht, dass man immer nur das machen sollte, was man gut kann, sondern vielleicht genau das Entgegengesetzte, je nachdem, was das Ziel ist. Genau, und deshalb, es gibt da jetzt nicht nur, also ich könnte jetzt sagen, okay, da draußen macht das und das. Das funktioniert auf jeden Fall, so ist es eben nicht.
Ja.
Dann wäre es auch keine Wissenschaft irgendwie. Also dann, und ich sag mal so, das finde ich auch einfach immer gut, wenn man das sagt. Und so ist es ja letzten Endes auch, wenn einer wüsste auf der Welt, wie es funktionieren würde, also abschließend,
ja,
ne, dann hätten wir als Trainer alle keine Jobs mehr. Dann gäbe es halt einen, der wäre Millionär, Milliardär, keine Ahnung. Und naja, von daher.
Als dritten Faktor hast du noch die Bewegungsökonomie genannt.
Ja.
Was kann man dafür machen?
Genau, also fangen wir mal beim Schwimmen an. Haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Da hat es natürlich viel mit Technik zu tun, kann man sich ja vorstellen.
Ja.
Aber eben vor allen Dingen auch, also nicht nur Antrieb. Womit sich ja viele Leute beschäftigen, ist, wie halte ich meine Hand und was macht der Ellbogen? Ne? Sondern eben auch zu schauen, was kann ich mit den anderen physikalischen Zusammenhängen im Wasser machen, also Widerstandsminimierung. Wir wissen, dass die Dichte des Wassers 835 mal höher ist als die der Luft. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel Geld, Zeit und Ressourcen sich Triathleten einsetzen, um ihre Aerodynamik zu verbessern, gehen auf die Bahn mittlerweile. Die Profis gehen in den Windkanal. Naja, im Schwimmen machen wir da relativ wenig.
Mhm.
Also Widerstandsminimierung ist im Schwimmen auf jeden Fall mal effektiver als Antriebsmaximierung. Das muss man mal ganz klar sagen. Weil das Dichteverhältnis so ungünstig ist. Also Wasserlage, wie viel rotiere ich, was kann ich da machen, um die Stirnfläche, genauso wie beim Fahrradfahren eben auch, zu reduzieren. Genau. Und eben mit so wenig Kraft, ne, wie möglich, so schnell wie möglich zu schwimmen. Das steckt ja dahinter. Beim Fahrradfahren, Bewegungsökonomie, da kann man im Grunde nicht so viel machen, weil die Bewegung an sich, also es ist ja eine sitzende Tätigkeit tatsächlich, da kann man nicht ganz so viel machen. Da profitiert man etwas von Maximalkrafttraining, also von einem Training im Kraftraum, da rede ich jetzt nicht irgendwie vom Fahrradfahren an sich. Also hohe Lasten, wenig Wiederholung und das möglichst explosiv. Fast dann schon, was man ja aber auch entsprechend vorbereiten muss. Ne? Also bitte jetzt nicht einfach Kniebeugen machen und dann irgendwie 100 Kilo drauflegen und dann halbe Sprünge machen. Dann ist der Überlastungsschaden vermutlich vorprogrammiert. Aber im Grunde kann man beim Fahrradfahren gar nicht so viel rausholen. Da ist es dann aber eher, dass man sagt, okay, Aerodynamik verbessern. Das ist aber jetzt nicht mit dem Sauerstoffverbrauch. Außer man sagt, okay, man fährt eine gewisse Geschwindigkeit und schaut sich dann an, wie viel Sauerstoff man verbraucht. Weil dann würde es ja bei der besseren Aerodynamik geringer sein. hat aber jetzt erstmal keine physiologische Begründung, sondern eher eine physikalische Begründung. Genau. Und beim Laufen, da hat sie den größten Einfluss im Grunde. Das heißt, wir versuchen ja Bodenkontaktzeiten zu reduzieren. Sehnen und sagen wir mal Dehnungsverkürzungszyklen zu nutzen, gerade über die Achillessehne, aber eben auch über die Patellasehne und so weiter, dass wir dort einfach schauen, dass die Sehne optimal mit der Muskulatur zusammenarbeitet, um dann eben mit so wenig Bodenkontaktzeit, Standphasen und so weiter optimal aus dem Sauerstoffverbrauch, den wir haben, die Bewegung nach vorne zu generieren.
Und wie kann man das trainieren?
Das sind eben auch, ist auch Maximalkrafttraining, Sprungkrafttraining, Plyometrie, ne? Also so Fußgelenksprünge, Counter-Movement-Jumps, all die Geschichten. Also hauptsächlich alles das, was wir da so im Sprungbereich haben. Häufig wird Lauf-ABC hinzugezählt, das würden wir da stark nicht dazu zählen. Weil da haben wir auf dieser biomechanischen Ebene, also im Sinne von Sehnensteifigkeit und sowas, haben wir keine Anpassung. Mhm. Und somit ergibt sich daraus, wenn man jetzt keine groben Schnitzer in der Lauftechnik hat, erstmal keine groben Anpassungen.
Ja. Und vielleicht nochmal zurück aufs Schwimmen zu kommen. Du hast schon gesagt, technische Komponente, Wasserwiderstand reduzieren. Wenn man da über die technischen Details vielleicht mal spricht, wie genau kann das aussehen? Woran sollte man arbeiten?
Also Widerstandsminimierung heißt ja vor allem erstmal Wasserlage optimieren. Und da gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten im Grunde. Also auf der einen Seite muss man ja sagen, dass die Wasserlage des Körpers von zwei Auftriebsfaktoren bestimmt wird. Das ist zum einen der statische Auftrieb, das kennen wir alle vom Tote Mann. Also das nennt man übrigens nicht mehr so, das muss man als pädagogisch sinnvoll Seestern nennen. Ich hatte am Anfang gedacht, das muss man jetzt tote Frau auch nennen, wegen Gender-Diskussion, aber es ist halt Seestern. Das wird das jetzt alle wissen dann demnächst auch. Also Seestern, und dann merkt man ja einfach, umso größer die Fläche, die dem Körper, dem Wasser entgegensetzt, steht, desto besser kann man letzten Endes Auftrieb generieren oder desto weniger geht man unter. Dann hat natürlich auch das Dichteverhältnis noch so ein bisschen, spielt da nur eine Rolle, weil es ist ja schon auffällig, dass gerade bei uns Sportlern die Beine eher absinken als der Oberkörper, dass die Dichte also im Oberkörper geringer ist als der Beine und sogar geringer ist als des Wassers bei tiefer Einatmung. Also wir wissen ja, die Dichte des Wassers ist 1 Kilogramm pro Liter und die Dichte des Oberkörpers, also des Brustkorbes, sage ich jetzt mal, bei tiefer Einatmung ist 0,96. Das heißt, wir können da einfach mehr Auftrieb generieren. So, das ist statisch, aber wir bewegen uns ja im Wasser und da scheint es ja auch noch eine dynamische Komponente zu geben und das ist der hydrodynamische Auftrieb. Das heißt, umso schneller wir schwimmen, desto höher ist quasi, ja, man nennt das tatsächlich Aufschlagskraft der Wassermoleküle auf dem Körper und diese liften einen nach oben, also senkrecht. Also andersrum kann man auch sagen, umso schneller man schwimmt, desto mehr hydrodynamischen Auftrieb hat man. Das sieht man ja vor allen Dingen bei Sprintern, ne? Bei Olympischen Spielen, 50 Meter Sprinter, die liegen unglaublich hoch im Wasser, weil die ja unfassbar schnell schwimmen. Das ist für uns Langdistanzler natürlich schwierig. Aber wir müssen da eben aus dieser Kombination einfach daraus lernen, dass wir entsprechend eine Fläche dem Wasser entgegenstellen müssen. Erstmal, dass wir nicht absinken und gleichzeitig müssen wir diesen Körper, diese Fläche beschleunigen. Und das können wir wiederum entsprechend durch Antrieb und Widerstandsminimierung machen.
Trainingstechnisch, was sollte man dafür tun?
Ja, also alle Rotationsübungen, also Kraulbein in der Seite ist ganz gut, wobei man da eben darauf achten muss, das kann man ja relativ schnell gut feststellen, wenn man das komplett um 90 Grad rotiert, dann ist ja die Fläche, die dem Wasser entgegensetzt, steht, also nach unten gesehen, betrachtet, zum Beckenboden hin, geringer, als wenn wir flächig im Wasser liegen. Also auch da kann man schon spielen, wie sieht es bei 45 Grad aus oder 35. Und umso schneller man schwimmt, desto unwichtiger wird dieser Faktor. Aber trotzdem, also nur Rotation ist auch nicht immer gut. Dann solche Übungen, so Klassikerübungen wie Badewanne und diese ganzen Wasserlageübungen, auch ruhig mal ohne Poolboy durchführen. Ne? Es gibt ja so Spezialisten, die haben die dann nochmal zwischen den Beinen, damit ihre Beine nicht absinken. Da frage ich mich immer, was das soll, weil im Grunde kann man sich dann die Übung sparen. Also all sowas kann man dann auf jeden Fall nochmal gut machen. Oder eben die ganze klassische Streamline-Position, also Arme nach vorne gerichtet, so wie mit der Michael Phelps das mal unter Wasser gemacht hat, ne? wie man das auch nach einem Startsprung macht. Und dann in Bauchlage einfach mal Kraulbeinschlag machen. Dann hat man ja ein ganz gutes Empfinden schon mal für die Wasserlage.
Und was meinst du, wie viel sollten technische Übungen ausmachen, eine Schwimmtrainingseinheit?
Ja, also wenn wir von diesen Wasserlageübungen und die Bewegung im Wasser betrachtend ausgehen, das sehe ich als Technikübung an. Ich meine jetzt hier nicht hoher Ellbogen, Reißverschluss, Wasserläufer und so weiter, aber diese Drills, da sage ich, das funktioniert eigentlich im Grunde nicht so gut, ist auch überhaupt nicht so wichtig, weil was der Arm über Wasser macht, das sehen wir ja auch in der Weltspitze, scheint gar nicht so wichtig zu sein. Es gibt ja Weltspitzenschwimmer und Schwimmerinnen, die schwimmen mit einem gestreckten Arm, dann gibt es welche mit einem hohen Ellbogen und so weiter, also über Wasser. Die schwimmen alle relativ schnell. So. Das heißt, da sollte man gar nicht so viel Augenmerk drauf legen, sondern wirklich physikalisch betrachtet, Wasserlage betrachten, was kann man da machen und Antriebsmaximierung. Und da würde ich sagen, dass man da am Anfang sehr, sehr viel Wert drauf legt und trotzdem natürlich versucht, die Konditionierung, so nenne ich das jetzt mal, der oberen Extremität, also der Arme, versucht schon einzuleiten. Aber jetzt nicht einfach nur, ich mache jetzt 10 Technikübungen, also 10x50 Meter oder sowas oder 10x25 Meter und danach geht es direkt zu 20x100 oder so, Klassiker. Das wäre für mich jetzt am Anfang ein falsches Verhältnis. Schwimmt man schon sehr gut. Und sage ich mal jetzt, also alles, was schneller als 6 Minuten über 400 Meter ist, dann kann man das Verhältnis sicherlich Richtung Ausdauer schon mal verteilen. Ansonsten ist die Technik wichtiger.
Du hast mir bereits schon Vertrauen erzählt, dass du an der Sporthochschule über 1000 Leute durch den Schwimmkurs gebracht hast.
Ja.
Nun ist es natürlich so, gerade im Triathlon sieht man an den Splits oder auch am Schwimmstil relativ schnell, wer kommt denn vom Schwimmen und hat dann zum Triathlon gefunden. Die Athleten sind natürlich da, zumindest in der ersten Disziplin, im Vorteil. Die wichtige Frage ist jetzt, gibt es Hoffnung für alle, die später irgendwie zum Triathlon oder dann in dem Fall zum Schwimmen gefunden haben? Also um das zu bewerten, als jemand, der häufig natürlich auch mit solchen Leuten zu tun hat, wie realistisch ist das, dass man diesen Sprung oder diese verlorene Zeit in Anführungszeichen noch aufholen kann?
Ja, also ich rede in der ersten Stunde immer davon, dass die meisten in diesen Kursen natürlich eher so, also das Schwimmen von diesen Leuten eher mal so aussieht oder von den Studierenden so aus wie aktives Ertrinken. Ja. So, das ist natürlich erstmal eine Provokation. Die Studierenden muss man ja motivieren heutzutage, deshalb ist das gar nicht so schlimm. Ansonsten sage ich natürlich, das ist eine Frage dessen, was man investieren will. Auch im Triathlon. Das haben wir eh nicht viel Zeit. Und dann ist ja die Frage, wie viel Zeit verliere ich oder kann ich gewinnen im Schwimmen? Also, ich sag mal so, wenn man natürlich 1,5 Stunden braucht für 3,8 Kilometer, dann hat man ja unfassbar viel Potenzial. Also, ich sag mal, auf jeden Fall ein High Potential sozusagen. Ich sag mal so, also jemanden unter eine Stunde auf dem Ironman zu bekommen oder unter eine Stunde 10, ist im Grunde keine Raketenwissenschaft. Das ist eine Frage der Zeit und der Technik. Und ne, also eine Geduldssache. Das ist auch wieder das, was ich am Anfang meinte, dass man das in diesem Perspektivgespräch eben auch versucht, dann mal anzupeilen. Also was ist realistisch in einem Jahr oder sowas? Oder in 3 Monaten als Zwischenziel. Mhm. Man kann ja auch Tests im Becken machen und so weiter. Wie groß ist die Chance? Es gibt Leute, die konnten am Anfang bei mir in den Kursen nicht 50 Meter schwimmen, Krautschwimmen, das meine ich jetzt ernst.
Ja.
Und die haben am Ende, sind unter 3 Minuten über 200 Meter geschwommen. So, das sind natürlich, also wir sagen ja immer, das ist die sportmotorische Elite Deutschlands, weil die ja den berühmten Eignungstest bestanden haben. Das hängt natürlich davon ab, ne? Also wie alt ist man, wann ist man zum Triathlon gekommen, wie ist die Vorerfahrung und so weiter. Also ich kann das nicht so pauschal beantworten, aber ich sehe ein ganz großes Potenzial. Und ich sehe aber auch häufig, was falsch gemacht wird. Und es ist einfach so, ja, man kommt schon ein bisschen zu spät zum Training, weil Schwimmtraining ist ja häufig im Verein angegliedert. Dann springt man schnell rein, dann die Technikübung, ja, die macht man halt irgendwie so. Und dann, keine Ahnung, macht man noch Hundeschwimmen und Achseltippen und ich weiß nicht was. Aber es ist mit 10 Mann auf einer Bahn oder mit 10 Leuten auf einer Bahn und dann ist das auch sehr unkonzentriert. Ja, und dann jetzt Hauptsache ballern. So, weil Training muss ja auch immer hart sein und wehtun, sonst bringt das ja nichts. So, und das sind so die wesentlichen Dinge, wo ich denke, ja, wenn man das mit ein bisschen mehr Ruhe machen würde und sich vielleicht auch mal eine Personal Trainingstunde nehmen würde oder so mit einem guten Schwimmtrainer, dann kann man da enorm viel rausholen.
Viele gute Schwimmer, wenn man mit denen spricht, sagen die dann, ja, oder gerade auch welche, die selbst später angefangen haben, es aber dann geschafft haben, diese Lücke zu schließen, sagen dann, ja, ich war dann 5-6 Mal in der Woche im Wasser und irgendwann hat es Klick gemacht.
Ja.
Jetzt ist jetzt natürlich die Frage, macht es dann vielleicht mehr Sinn, blockweise zu schwimmen? Also halt wirklich mal zu sagen, ich gehe dann halt auch 5-mal oder 6-mal die Woche ins Wasser, vernachlässige vielleicht das andere Training, als zu sagen, ich mache regelmäßig 2-3 Mal über mehrere Monate?
Naja, ich glaube, dass im Schwimmen schon ja, also die Kontinuität eine ganz große Rolle spielt.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht, dass man danach
gar
nicht ins Wasser geht.
Okay. Ja, also von den Leuten, die du eben gemeint hast, die sind wahrscheinlich auch 5-mal, 6-mal die Woche regelmäßig gegangen, weil sich dann eben dieser, ich sag jetzt mal, Klickmoment auch erst ergibt. Hm. Also es ist halt nicht so, dass ich dann jetzt 4 Wochen hintereinander 5-mal die Woche schwimmen gehe und dann entwickelt es. Es kann sich entwickeln. Hm. Das würde ich auch jedem gönnen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering, würde ich sagen. Also ich sehe eigentlich immer, dass man das mindestens mal 3 Monate machen muss, sehr, sehr intensiv. Aber ich denke halt immer, die Leute könnten sich eigentlich die Zeit nehmen im Winter. Die meisten sind nur nicht bereit, diese Zeit zu investieren. Ist gerade, wo man natürlich auch, wo das Rollentraining total hip ist, ja, dann will man natürlich dann noch seine Level auf Zwift steigern. Ja, man will noch die Winterlaufserie schnell laufen, wo ich denke, ja, also gut, also man muss schon überlegen, ob man den Ironman im Sommer schnell macht oder die Winterlaufserie schnell läuft. Ja. Da ist halt irgendwann halt auch eine Diskrepanz. Also ich sag mal so, von November anzufangen, sich bis Ende Januar da Zeit dafür zu nehmen, das sind ja die 3 berühmten 3 Monate, die ich jetzt gerade angesprochen habe,
ja.
Und dann mal mehr als 2-mal die Woche zu schwimmen, also 3, 4, vielleicht 5-mal. Mhm. Oder zum Beispiel, es gibt tolle Trainingslager im Schwimmen über Silvester oder sowas. Naja, das ist eine Möglichkeit, wo man eine Schwimmanalyse mal bekommt. Mhm. Die Angebote gibt es ja. Und also man kann sich ja vorstellen, das sind dann 10 Minuten, die man mal eben rausholen kann im Schwimmen, ohne jetzt wirklich ja, viel verloren zu haben im Winter. Ganz im Gegenteil, man hat ja unglaublich viel gewonnen. Also gerade wenn man schon stark Rad fährt oder stark läuft, da auf jeden Fall investieren lohnt sich.
Du hast gerade selbst schon gesagt, Bewegungsanalyse oder Schwimmanalyse. Mhm. Zeigst du deinen Studierenden manchmal, wie sie schwimmen, damit sie eine Bewegungsvorstellung bekommen, wie das aussieht?
Ja, habe ich. Die haben aber jetzt alle ein tolles Handy. Und wir haben so Unterwasserfenster, das heißt, sie können sich da gegenseitig filmen. Und die sind immer ganz erschrocken.
Ja.
Also das ist unfassbar. Jedes Mal, wir machen das einmal im Semester, pro Schwimmart, also Kraul und Brust. Und es ist wirklich verblüffend, wenn ich die Gesichter sehe, wenn sie sich zum ersten Mal selber schwimmen sehen. Ja, es sieht aber ganz komisch aus. Also das, bin ich das wirklich? Und das ist ja ein schöner Abgleich, also des Körpergefühls, der eigenen Wahrnehmung mit dem, was ich wirklich mache. Und ich glaube, das ist ein Riesenprozess. Und wer das nicht macht, das kann man ja auch mit einem Trainingskollegen oder mit einer Trainingskollegin mal machen. Einfach mal treffen. Man hat ja heute ein Handy, vielleicht auch mit den anderen, mit dem Bademeister kurz drüber sprechen. Das kommt ja sonst auch teilweise nicht gut, wenn man irgendwelche Videoaufnahmen im Schwimmbad macht. Muss man wirklich aufpassen heutzutage.
Ja.
Und dann einfach mal aufnehmen. Viele Handys sind ja, oder viele Smartphones, sagt man ja, sind ja wasserdicht. Und dann einfach mal machen.
Den Effekt wollte ich jetzt nämlich hinaus. Also ich kann das auch von mir als... ja, nicht unbedingt guter Schwimmer oder wie Linus Sanders sagen würde, angehender Schwimmer. Noch habe ich nicht aufgegeben. Viele Triathleten stellen das ja fest, wenn sie das erste Mal sehen, okay, jetzt sehe ich vielleicht mal, was ich falsch mache. Würdest du oder was würdest du empfehlen? In welchen Abständen sollte man sich vielleicht mal filmen und welche Aufnahmen sind da wirklich ja, zielführend?
Ja, also grundsätzlich würde ich das, ja, das ist ja immer die Frage, wie oft geht man schwimmen? Aber jetzt gehen wir mal von diesen 3 Monaten aus, dann macht es vielleicht schon mal Sinn, sich einmal im Monat zu filmen dann. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich also 3 bis 5 Mal die Woche schwimmen geht, weil dann hat man ja auch wirklich, kann man ja auch erwarten, dass man sich verbessert. Und dann, ja, welche Perspektiven oder so sollte man filmen? Das ist ja die Frage. Also nochmal, wie kann man die Wasserlage gut erkennen? Das ist von der Seite und von vorne, weil das ist die Stirnfläche. Dann kann man natürlich gucken, was machen die Arme? Und das kann man dann eben aber auch sehr gut von der Seite sehen und eben auch von vorne. Also deshalb schon mal, erkennt man ja jetzt schon die beiden wichtigsten Perspektiven. Und dann kann man natürlich über Wasser was filmen, aber da habe ich eben auch schon mal gesagt, da sieht man eigentlich im Grunde nicht so viel. Beziehungsweise es scheint nicht so wichtig zu sein.
Was würdest du sagen als ja, durchaus Schwimmexperte, wie viel macht der Armzug aus, wie viel der Beinschlag?
Ah, das ist ganz unterschiedlich. Ich finde ganz interessant, die momentan stärkste Schwimmerin, also bei den Schwimmern, nicht im Triathlon, Katie Ledecky, deren Trainer hat mal, gibt es auch auf YouTube ein Video, kann man sich ja mal angucken, könnt ihr mal recherchieren, hat gesagt so, ja, ja, wir machen ja schon mal so Beine-Test-Sets, also die Schwimmer machen ja sowas, irgendwie 8x100 Vollgas und dann mal gucken, welchen Best Average man da schwimmen kann. Und dann sagt der Trainer, naja, also Katie ist keine gute Beinschwimmerin. Und dann haben sie Arme-Tests schwimmen lassen, also Arme-Sets. Und dann sagt er, naja, Katie ist keine gute Armschwimmerin. Und dann haben wir ganze Lage-Tests geschwommen und dann kam raus, Katie ist eine gute Schwimmerin. Und ich glaube, das ist das total Wichtige, weil es ist weder Armschlag oder Armzug noch Beinschlag. Mhm. Es ist das Gesamtbild. Es ist die Gesamtkoordination. Es ist halt eine Synergie aus beidem, ja. Vor allen Dingen in Abhängigkeit der Wasserlage. Und wenn man das mal betrachtet, dann kann man ja auch, ich meine, man kann sich ja die Top 10 Schwimmer auf Hawaii mal anschauen oder olympisches Finale 1500 Meter. Also egal, da gewinnt dann vielleicht mal ein Chinese, der ist dann besonders gut und dann versuchen das alle nachzumachen. Und dann wundern sie sich, was der da macht im Wasser, weil das ist sehr unrhythmisch im Grunde, aber es funktioniert für ihn. Aber ich kann verraten, die anderen 7, die da im olympischen Finale stehen, die können auch gut schwimmen und die kann man sich mal genauso angucken. Und dann kann man sich ja mal, kennt man relativ schnell, das ist sehr individuell. Und es gibt Leute, die haben einen sehr guten Beinschlag und die ermüden auch nicht so stark. Andersrum, ich habe zum Beispiel, kannst du von mir behaupten, ich habe einen guten Armzug. Also vielleicht mal so das Beispiel, ein Athlet von mir, Johann Ackermann, ist ja bekannt als guter Schwimmer im Ironman-Business. Mhm. Kommt ja teilweise vor Alistair Brownlee auf der Mitteldistanz raus. Beinschlag, unschlagbar. In Armesets bin ich schneller als er. Schauen wir uns 400 Meter Bestzeit oder würden wir jetzt 400 Meter gegeneinander schwimmen, hätte ich keine Chance. Auf 800 Meter noch schlimmer. Also das zeigt, ne? Also jetzt könnte man sagen, ja, die Beine sind wichtiger. Aber dann könnte ich genauso wieder jemanden aus dem Hut zaubern, der schwimmt halt stärker Arme als er und der ist dann genauso schnell oder wie auch immer. So einfach ist es eben nicht. Man muss sich das Gesamtbild anschauen.
Ja, interessant. Ziemlich viel Input fürs Schwimmen auf jeden Fall. Ja. Fürs Radfahren und Laufen hast du jeweils gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, Maximalkrafttraining. Mhm. Was denkst du, was Krafttraining generell für eine Rolle im Triathlon spielt?
Auch das ist wieder so ein bisschen, wo guckt man her und wo will man hin? Mhm. Also ich sag mal so, wer zum Beispiel aus einer Spielsportart kommt, wie Fußball, habe ich auch viele Kunden, die kommen irgendwie aus dem Fußball. Da sehe ich einfach den Benefit gar nicht so groß fürs Laufen, weil die sind meistens schon gut ausgebildet. Die haben, ja gut, manchmal ist die Beinachse nicht ganz so gerade, ne? Das ist vielleicht eher obeinig. Aber im Grunde hat man da schon eine gute Ausbildung der unteren Extremität. Da wurde schon viel gesprintet, da wurde schon viel gesprungen und so weiter. Kommt man aber zum Beispiel eher aus dem Schwimmen, ne? Also haben wir viel über das Schwimmen gerade gesprochen, dann sollte ich die vielleicht für die untere Extremität, gerade für die Stabilität des Fußgewölbes und so weiter, eher mehr machen. Meistens ist es so, dass sich Krafttraining, also ich meine jetzt klassisches Krafttraining im Freihandel oder von mir aus auch mal am Anfang maschinengestützt, ein bis zweimal die Woche, vielleicht eher zweimal im Winter und dann zur Saison eher nur einmal und dann vielleicht noch eine zusätzliche Stabi und Blackroll und Stretching-Einheit. Das würde ich schon so betrachten. An und für sich würde ich sagen, dass Krafttraining auf jeden Fall auch Sinn macht zur Verletzungsprophylaxe. Und das ist eigentlich ganz interessant, um mal wieder ein bisschen mehr Wissenschaft hier reinzubringen, auch in das Gespräch. Es ist halt so, dass die Studien zeigen, dass also man hat Stretching, Massage und so weiter verglichen mit zum Beispiel Krafttraining im Sinne der Verletzungsprophylaxe. Und da war Krafttraining die einzig wirksame Methode, um Verletzungen langfristig zu vermeiden. Also präventiv dagegen zu arbeiten. Und das zeigt halt sehr viel. Und ich bin halt ein großer Fan, wenn man es kann und wenn man da gut ausgebildet ist, im Freihandelbereich zu arbeiten, weil man da die Rumpfmuskulatur zum Beispiel noch viel stärker einsetzen muss. Auch da immer wieder zum Beispiel, wenn man eine tiefe Kniebeuge macht oder Kreuzheben, dann merkt man den Rumpf nochmal ganz anders als zum Beispiel nur beim klassischen Planken. Mhm. Also viele sagen, ja, ich planke, das ist gutes Krafttraining. Das ist im Grunde nur ein Halten des Körpers. Das macht im Grunde gar nicht so viel. Und das kann man auch kritisieren, weil da keine Dynamik in der Bewegung ist. Bei der Kniebeuge habe ich eine Bewegung, die stabilisieren muss. Und das kommt jeder anderen Bewegung erstmal viel näher als nur ein Halten von einer Position.
Krafttraining, das dann über das ganze Jahr durchführen?
Ja, grundsätzlich schon. Das kommt aber auch immer wieder auf die Athleten an. Ich habe Athleten, mit denen mache ich das. Mhm. Ich habe auch Athleten, mit denen mache ich gar kein Krafttraining, ja. Weil wir da einfach keinen Benefit erkannt haben. So, oder halt sagen, naja, da belassen wir es vielleicht mal bei ein bisschen Stabi. Das wäre ein kleiner Widerspruch jetzt, aber wir haben vielleicht gar nicht die Zeit oder der Athlet ist nicht im Fitnessstudio angemeldet, hat vielleicht auch nicht das Geld dafür, das muss man ja auch mal sagen. Das kostet dann vielleicht nochmal 20, 30 Euro und Triathlon ist ja kein günstiger Sport. Und somit muss man, wie gesagt, ein individuelles Konzept erstellen und eine Perspektive von dem, was man möchte und kann.
Ja, auch da wieder noch wahrscheinlich, was wir schon gesagt haben, Schwächen erkennen und gucken, was man dagegen machen kann. was du auch schon ins Gespräch gebracht hast, Responder und Non-Responder. Wie lässt sich das denn wissenschaftlich erklären, dass es da ja irgendwie ja doch auf einer gewissen Art und Weise physiologische Unterschiede gibt?
Ja, ich habe es eben schon mal angedeutet, es hat viel mit dem anaeroben und anaeroben, wenn wir im Ausdauerbereich sind, viel mit dem anaeroben und anaeroben Stoffwechsel zu tun. Also habe ich eine niedrige Laktatbildungsrate und versuche ich meine Leistung über zum Beispiel Schwellentraining jetzt nochmal zu verbessern, dann wird das kaum möglich sein, weil das Potenzial der Senkung der Laktatbildungsrate gering ist. Ja, dann bin ich vermutlich in dem Bereich ein Non-Responder. Habe ich eine hohe Laktatbildungsrate und mache eher Schwellentraining, was eher senkend wirkt auf die Laktatbildungsrate, dann bin ich in dem Fall eher ein Responder. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Man muss es eben vorher diagnostizieren und dann eben schauen, wie man das Ganze gestalten kann.
Du hast vorhin schon erwähnt, dass es nicht unbedingt Sinn macht, Trainingseinheiten, da ging es um HIIT-Training, aufeinander klassisch aufzubauen. Mhm. Wie sieht das denn im Gesamtkonzept aus, wenn man jetzt über Periodisierung spricht?
Ja, also Periodisierung ist ein großes, großes Thema in der Sportwissenschaft oder Trainingswissenschaft genauer betrachtet. Und es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass es dafür ziemlich, ziemlich wenig Evidenz gibt. Also so diese klassische Periodisierung, ne? Wir haben einen Saisonhöhepunkt, vielleicht auch einen zweiten, ne? Doppelgipfelige Periodisierung wird das immer genannt. Das ist ja eher so beschreibend, ne? Also so deskriptiv, wir zeichnen was und dann nennen wir das irgendwie doppelgipfelig oder eingipfelig. Das kommt ja aus den 1950er Jahren, muss man eigentlich jetzt schon sagen, aus der ehemaligen UdSSR, also Sowjetunion, und dort auch eher nochmal aus dem Gewichtheben. Und auch dort nur eigentlich als Idee, also den progressiven Anstieg einer Belastung und somit eben auch einer Anpassung, basierend auf der Superkompensation. Und auch da wieder, Superkompensation ist eins meiner Lieblingsthemen irgendwo, weil auch das ist ein großer, großer Mythos letzten Endes in der Sportwissenschaft, weil die Superkompensation beruht im Grunde nur auf den Kohlenhydratspeichern, also Glykogenspeichern von Mäusen. Das heißt, man hat Mäuse rennen lassen sozusagen, im Hamsterrad, wollte ich schon sagen. Es gibt ja sogar für diese Studien so kleine Laufbänder, das ist aber jetzt im Tierversuch wirklich, also das ist ja auch ein schwieriges Thema im Grunde. Also man hat sie laufen lassen, bis die Glykogenspeicher quasi leer waren, also bis die Mäuse müde waren, hat ihnen dann so eine sogenannte, sagen wir jetzt mal aus unserer Sicht, nicht Low, sondern High Carb Diät gegeben, also viele Kohlenhydrate. Und man hat dann festgestellt durch Tests, dass die Glykogenspeicher sich vergrößern. Also wir haben, ne, diese klassischen Reiz, man ermüdet, dann erholt man sich, in dem Fall kriegt man dann Kohlenhydrate und dann werden die Kohlenhydratspeicher größer, ne, die klassische Superkompensation. Da habe ich natürlich erstmal ein großes Problem damit, weil sich nicht jede biologische Struktur anpasst wie Glykogenspeicher. Und vor allen Dingen konnte mir in meinem Studium schon damals kein Dozent sagen, diese berühmte Kurve, die man dann immer sieht, wann man denn wo in dieser Kurve ist. Also dann wird immer klassischerweise gesagt, ja, am höchsten Punkt muss man dann den neuesten Reiz setzen wiederum. Der muss auch trainingswirksam sein. Das ist wieder ein nächster Begriff, eher so philosophisch geprägt in der Sportwissenschaft. Schwierig. Mittlerweile hat man dann eher dieses Blocktraining gebildet. Man versucht also sehr spezifische, gleiche oder ähnliche Reize zu setzen, also zum Beispiel im HIIT-Training, wo man 4-5 HIIT-Trainingseinheiten pro Woche setzt. Das ist extrem viel erst einmal, das ist ein großer, großer Reiz. Und dann 3 Wochen danach eher eine, vielleicht 2 HIIT-Einheiten. So hat man also eine große Wirkung und dann 3 lockere Wochen in Anführungszeichen. Das war effektiver, zum Beispiel in der Steigerung der Leistungsfähigkeit, also in der Time-Trial-Leistung, Zeitfahrleistung und aber eben auch in der Steigerung der VO2max, als die gleiche Anzahl an HIIT-Einheiten in diesen Wochen, aber gleich verteilt zu machen. Also wir hatten ja eben 5 plus 3 mal 1 sind 8, statt 4 mal 2 zu machen. Und das wird eigentlich momentan, gerade in Norwegen, die haben ja momentan auch nicht ganz unerfolgreiche Triathleten, erforscht. Und vielleicht auch da nochmal so ein, ich will jetzt nicht einen Seitenhieb sagen, aber man muss schon sagen, dass Norwegen ist ein Land, das hat so viele Einwohner wie das Bundesland Hessen. Ja, und die hatten jetzt in Bermuda bei der WTS 3 Leute auf dem Podium. Ja. Sind natürlich auch in anderen Sportarten, Ausdauersporten extrem erfolgreich. Und da wird halt viel wissenschaftlicher gearbeitet mit den Athleten, als wir das in Deutschland bisher leider noch machen. Okay, das,
ja, ist, ein, ja. Ja, ist ein gutes Beispiel, aber vielleicht nochmal zur Superkompensation. Dieser Zeitpunkt, den du schon angesprochen hast, wann, also ist ja eigentlich jedem klar, man weiß, man will einen Trainingsreiz setzen, man will den auch gezielt verarbeiten. Wie kann man eventuell für sich herausfinden, wann man dann wieder die nächsten Reize setzen sollte?
Ja, guter Punkt. Wenn ich das so genau wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Das würde ich wahrscheinlich trotzdem machen. Aber naja, also es gibt ja verschiedene Verfahren, um einen Regenerationszustand zu messen. Es gibt Ansätze, das über HRV zum Beispiel zu messen. Aber auch da die Frage ist ja, das habe ich ja gerade als Blocktraining angedeutet, naja, muss ich denn erholt sein, um wieder den nächsten Reiz zu setzen? Ja, oder muss ich jetzt mal mit diesem Bild der Superkompensation sein, muss ich an diesem höchsten Punkt sein, um den nächsten Reiz zu setzen? Der Sinn oder dieser logische Schluss erschließt sich momentan eben nicht, wenn man sich das Blocktraining anschaut. Denn da könnte man eigentlich sagen, man ermüdet extrem viel, also man nimmt diese Kurve immer weiter runter, eigentlich genau das, was im Lehrbuch steht, was man nicht machen sollte. Gut, und dann wartet man eben 3 Wochen, also was ja relativ lange ist, wo man ja jetzt nicht nur im Bett liegt, sondern dann trainiert man ja auch nochmal viel.
Ja.
Und dann scheint es eben eine Anpassung zu geben. Und ja, das ist ganz spannend. Also es gibt keine abschließende Aussage darüber. Das ist ganz spannend.
Das heißt, wahrscheinlich auch sehr abhängig vom Körpergefühl. Vielleicht ein, ja, vielleicht wichtiger da auch auf den Körper zu hören, je nachdem.
Also, ja, aber auch da. Also es ist also das Gefühl oder das, wie du meintest, das Körpergefühl gibt ja auch immer nur ein gewisses Bild des Körpers wieder. Und vielleicht muss ich ja oder kann ich mich ja noch weiter ermüden, wenn danach die Pause lang genug ist. Also wir reden hier von 3 Wochen. Das kann ich ja in dem Moment gar nicht abschätzen, wie ich mich dann in 3 Wochen fühle. Es gibt ja ein berühmtes Beispiel von Galen Rupp, der amerikanische Läufer, wo der sagt zu seinem Coach Alberto Salazar, hör mal Coach, ich bin so müde, das gibt nichts. Und dann sagt der Trainer, Moment mal gerade, Galen, wir machen hier noch ein Intervall, weil du musst erst in 3 Wochen bei der Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen, da musst du fit sein. Und dann, ich glaube, bei Olympischen Spielen, London, und dann holt er Silber.
Ja.
Über, ich glaube, 5.000?
Nee, 10.000.
10.000, du bist ja besser informiert als ich. über 10.000 Meter. Und naja, ich finde, das zeigt es halt. Ne? Und da muss man eben auch als Trainer manchmal so das Gefühl haben, vielleicht das Fingerspitzengefühl. Und das ist dann auch, das ist wieder das Coaching. Ne? Das ist dann, da hört dann die Trainingswissenschaft etwas auf, das muss ich zugeben, auch wenn ich das schade finde aktuell. Aber da fängt das Fingerspitzengefühl an, um zu sagen, okay, ich kann den Athleten, die Athletin noch etwas fordern. Das ist aber natürlich schwierig, wenn ich die Sportler kaum sehe. Da muss ich, also ich kann teilweise schon aber an der Stimme am Telefon hören, wie es der Person geht und wie viel ich ihr dann noch geben kann oder wie weit ich gehen kann. Und das ist, ich glaube, das macht halt auch Erfahrung eines Coaches aus.
Es gibt auch ein bekanntes Zitat von Alberto Salazar, wo er sagt, dass du quasi trainieren solltest, du und alle anderen auch, bis zu dem Zeitpunkt, wo man quasi fast auseinanderfällt.
Ja.
Und dann soll man sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, also erst jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu tapern. Und das ist dann die Variante, wie man die besten Resultate erzielt.
Ja, bei mir persönlich wäre es ja nach einem Lauf, aber ja, aber es deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass man eben einen starken Load akkumuliert, ne? Und darauf deutet ja auch dieses Blocktraining hin. Bei dir ist es jetzt, was war das jetzt irgendwie auch Richtung Wettkampf dann eigentlich schon, ne? Also,
genau.
Ja, also Richtung Tapering. Und da muss man natürlich sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich so ein hohes Risiko eingehen würde, aber wir sind natürlich da in der Weltspitze unterwegs.
Ja.
Und da erfordert es natürlich einen enorm hohen Einsatz. Und da hat man natürlich, sagen wir mal, ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Ich meine, olympisches Top-Niveau, ne? Gold, Silber.
Ja. Und im Triathlon, wenn man so über Tapering spricht, vielleicht Mitteldistanz, Langdistanz, welche Tipps könntest du da Athleten geben,
ja,
was so Zeiträume angeht?
Genau, es gibt da eigentlich ein ganz gutes Übersichtspaper von Mujica, das ist ein spanischer Wissenschaftler, der ganz viel auch im Triathlon gemacht hat, der hat das dann untersucht, weil wie man eigentlich am besten tapert. Und sagen wir mal, so im Mittel hat sich 2 Wochen als sehr gut bewiesen. Also 2 Wochen Taper vor großen Wettkämpfen. Das ist nicht jetzt vor, wie ich eben gesagt, schon mal Winterlaufserie, aber wenn man jetzt mal den Haupt-Ironman, bei dem man sich vielleicht sogar für Hawaii qualifizieren möchte. 2 Wochen Tapering erscheint das sehr, sehr sinnvoll. Aber auch da muss man eben gucken, wie reagiert man persönlich oder der Athlet oder die Athletin, die man da vielleicht auch betreut. Also ich habe durchaus Athleten, die brauchen nur 1 Woche und bei 2 Wochen ist es dann eigentlich schon zu viel. Andersrum habe ich halt Leute, die brauchen fast schon 2,5 Wochen. Mhm. Und das hat jetzt erstmal nichts mit dem vorherigen Trainingsumfang oder so zu tun, sondern es hat einfach nur was mit der Anpassung zu tun, die einfach total individuell ist. Und das muss man auch respektieren. Also man kann da nicht so Copy-Paste auch irgendwie machen.
Mhm, ja.
Und wichtig ist auch einfach, dass man die Intensität natürlich beibehält. Also jetzt nicht nur anfängt, ah ja, jetzt kommt der Wettkampf und jetzt trainiere ich noch locker, damit ich mich erhole, sondern dass man auch immer noch mal im VO2-Max-Bereich trainiert, vielleicht auch mal noch mal spezifisch Race Pace, wobei ich das beim Ironman gar nicht als so wichtig und sinnvoll erachte. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, man hat eine Kurzdistanz zum Beispiel, wo man auf dem Zeitfahrrad, also Non-Drafting, wo man vielleicht noch mal auf dem Zeitfahrrad an der Schwelle irgendwie trainieren möchte, das kann sicherlich noch mal Sinn machen. Also es muss wirklich auch noch mal intensiv bleiben, also nicht komplett irgendwie da die Intensität rausnehmen.
Tapering unterstützt man in der Regel ja auch durch regenerative Maßnahmen. Mhm. Welche Tipps würdest du da geben?
Ja, regenerative Maßnahmen sind ja ein ganz großes Feld. Auch da immer differenzieren. Geht es darum, mich nach einer Trainingseinheit zu regenerieren, um bei der nächsten Trainingseinheit fit am Start zu stehen, dann würde ich sagen, naja, das macht vielleicht wenig Sinn, weil dann nehme ich nämlich auf jeden Fall auch Anpassung von der vorherigen Einheit weg. Und dann habe ich fast, dann gibt es deutliche Studien, die das zeigen, ich will nicht sagen umsonst trainiert, aber mehr oder weniger mir den Effekt des Trainings genommen. Gehe ich jetzt Richtung Tapering, da kann ich sicherlich, wenn ich merke, oh, ich brauche noch ein bisschen Regeneration mit regenerativen Maßnahmen arbeiten. Welche das dann sind, da gibt es ja zig. Also ob das jetzt Kaltwasser-Immersionsbäder sind oder Kompression etc. pp. Das sollte man sich sehr gut überlegen. Ich bin eher der Meinung, dass man nicht von Regeneration sprechen sollte, sondern von Anpassungsoptimierung. Und Anpassungsoptimierung hängt halt auch stark von der Ernährung zum Beispiel ab. Mhm. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, als immer nur von Regeneration zu sprechen.
Was konkret bei der Ernährung sollte man beachten?
Also dass man, es gibt ja diese 3 R's, Rehydrate, Refuel und Rebuild. Rehydrate ist klar, ne? Flüssigkeit zuführen, am besten auch noch mit Elektrolyten, die man vermutlich durchs Training verloren hat. Dann eben Kohlenhydrate nach der Belastung, hatten wir eben auch schon mal Immunsystem und so weiter. Der Körper braucht es einfach, weil ansonsten, wenn die Glykogenspeicher sehr, sehr stark entleert sind, braucht man 48 Stunden, die kommen wieder komplett zu füllen. Und damit sollte man im Grunde, wenn das erstmal das Ziel ist, direkt unmittelbar anfangen. Dann ist auf jeden Fall auch, obwohl wir den Begriff vielleicht nicht unbedingt wählen wollen, die Regeneration in Anführungszeichen besser. Also nein, der Körper hat einfach bessere Möglichkeiten, sich daran anzupassen. Plus Rebuild, wir wissen, dass wir über 20 bis 25 Gramm Proteine nach der Belastung brauchen, um eben den Reiz entsprechend zu verarbeiten.
Und welche Methoden von denen, weil du es gerade gesagt hast, man muss dann aufpassen, dass man sich quasi den Trainingseffekt nicht kaputt macht, bei welchen Methoden kann man da ganz unbesorgt sein? Also dass man sagt, hey, das setze ich jetzt ein, um mich schneller zu erholen, aber das ist jetzt nichts wirklich, was mir quasi an der Anpassung schadet.
Ja, also da müsste man vielleicht mal differenzieren zwischen welche Struktur man erholen möchte. Also ich sag mal, ein Black Roller Stretching, das schadet jetzt erstmal nicht. Das gibt einfach so ein bisschen, oder das nimmt vielleicht einfach so ein bisschen den Muskeltonus, also die Muskelspannung, und somit kann die Muskulatur wieder besser durchblutet werden, versorgt werden. Das kann sogar die Anpassung optimieren vielleicht. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist alle entzündungshemmenden Prozesse. Und damit meine ich vor allem eben diese, weil das so häufig schon gemacht wird, diese Eistonne-Geschichte von Per Mertesacker, da von der WM das berühmte Beispiel, auf gar keinen Fall machen. Da gibt es eigentlich sehr eindeutige Studien, die das zeigen. Und dann muss man auch aufpassen mit Vitaminen. Viele Sportler nehmen ja hochkonzentrierte Vitamin-C-Präparate oder so. Das ist ja auch mal schnell in irgendeiner Brausetablette drin. Das soll auf jeden Fall auch vermeiden. Und vor allen Dingen auch, sagen wir mal, Richtung Schmerzmittel. Da sollte man eh aufpassen. Das ist ja auch nicht etwas, was man einfach mal so einnehmen sollte, aber man hat auch gezeigt, dass zum Beispiel Voltaren oder Ibuprofen, all diese Schmerzmittel, also Diclofenac ist ja in Voltaren drin, dazu führt, dass die Reizanpassung die Anpassung des Trainings schlechter ist.
Jetzt haben wir über verschiedenste Trainingsmethoden geredet, Regenerationsmethoden. Ich würde sagen, du hast ja wirklich einen umfassenden Überblick, was die Trainingswissenschaft jetzt angeht. Mhm. Vielleicht so als Wissenschaftler dein Ausblick in die Zukunft. Was bringen die nächsten Jahre?
Ja, wenn ich das wüsste, ne? Das wäre gut, aber...
Auch noch Hellseher nebenbei.
Ja, Hellseher. Also was wir auch übermerken ist, dass natürlich Technologie immer einen größeren Einfluss ins Training hält. Das weiß jeder Triathlet, vor allem über verschiedene Gadgets, also von Puls, GPS, Leistungsmessung, Schlaftracking. Schlaf, großes Thema, kann man auch nochmal komplett eine Folge zu machen. Machen wir heute aber nicht. Ja, das sind sicherlich Dinge, wobei ich da sage, naja, nur mehr aufzeichnen ist nicht immer nur besser. Man muss auch jemanden haben oder man muss das auch selber erstmal auswerten können. Und vermutlich hat da der Altersklassenathlet mehr Stress als ein Benefit, habe ich so manchmal das Gefühl zumindest. Genau, wenn man natürlich im Leistungssport ist und da jemand hat, der das komplett koordiniert, wunderbar. Wenn der nachher sagt, pass mal auf, wir haben das und das herausgefunden, wenn du das machst, dann passt du die so an, ja, toll. Dann so, das ist genau das, wo ich sage, da setzt nämlich Trainingswissenschaft am richtigen Punkt an. Und das ist, glaube ich, auch mit eigentlich die Hauptsache, die wir nach und nach im Leistungssport immer mehr integrieren sollten. Das sind die, ja, das kennt man eigentlich aus der Kriegsberichterstattung, deswegen finde ich den Begriff nicht toll, aber das sind die Embedded Sports Scientists. Also, dass die Sportwissenschaftler wirklich innerhalb des Trainingsprozesses, innerhalb einer Trainingseinheit eingreifen können, dass sie sich gewisse physiologische Größen bestimmen können, auch von mir aus Herzfrequenz, Laktat, Kreatinkinase, alle möglichen Geschichten, um da einfach Lernprozesse rauszunehmen. Und ja, ich habe es eben schon mal Technologie ja schon genannt. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz ein ganz, ganz großes Thema sein wird. Und naja, vielleicht redest du ja irgendwann mit einem Computer. Nein, aber es ist tatsächlich, ich habe zwar gesagt, dass es sehr individuell ist, aber natürlich kann ein Großrechner Daten verarbeiten, die ich in meinem Leben vermutlich nicht lesen werde. Und wenn ich einfach mal mir anschaue, wie viele Daten große, naja, Anbieter von GPS-Pulsuhren hat, also nennen wir mal beim Namen Garmin, Polar, nehmen wir mal große Trainingsplattformen wie Training Peaks, jeder lädt die Sachen bei Strava hoch. Das sind ja, man redet ja immer im Internet von Big Data. Ich kenne mich da nicht so aus, was dann wirklich big ist, aber es sind ja meiner Meinung nach viele Datensätze. Und wenn dann Strava irgendwann erkennt, naja, ich fahre schneller oder ich leiste mehr und ich habe vorher das und das getrainiert, dann könnt ihr mir nicht nur sagen, was ich trainieren soll, sondern ihr könnt mir sogar sagen, welchen Berg ich wie hochfahren soll, auch in meiner Region, egal wo ich auf der Welt bin. Und das ist sehr mächtig. Und das kann ich als Trainer nicht leisten. Und das ist etwas, was es auf jeden Fall in der Zukunft kommen wird, glaube ich persönlich. Und das macht mir manchmal ein bisschen Angst. Nicht, weil ich mir Gedanken um meinen Job mache, aber weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Interaktion zwischen Trainer und Athlet, was ich als sehr wertvoll erachte, egal in welchem Bereich, ob das jetzt so als Dienstleistung ist oder in einem Verein auch vor allem. Und da sehe ich nämlich einen großen Trend, dass es im Training immer weniger im Verein stattfindet, sondern dass jeder individuell trainiert. Das fände ich sehr schade, weil für mich hat Sport immer auch etwas mit Gemeinschaft zu tun gehabt. So bin ich groß geworden, aber es ist eben so in der Geschichte, es verändern sich halt Dinge. Aber nur aus einer persönlichen Perspektive fände ich das schade und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
Ja, schöne Abschlussworte und ja, ich glaube, wir sind alle ziemlich gespannt. Ich glaube, die Welt hat sich jetzt in den letzten Jahren so schnell weiterentwickelt wie sonst noch nie zuvor. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und ja, vielen gerne. Dank für eure Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.